Hallo. Das ist mein Tochter, die Madeleine.
Hallo Madeleine.
Hallo.
Setz dich.
Ja, ich muss noch was machen für die Schule.
Ich habe ja, ich bin ja da recht offen. Letztes Mal war es nicht, aber dieses Mal hat er mir ein Wort gegeben, habe ich mich ermutigt, es zu geben. Ich bin maximal abhängig von ihm. Ich soll euch erzählen von seinem Herzen, aber auf eine Weise, wie man es vielleicht nicht gewöhnt ist. Und ich lese einfach mal vor. Es steht in Matthäus 24. Ab Vers 35. Genau. Vielleicht schlagt ihr auf, aber die Gefahr beim Mitlesen ist immer, dass man die unterschiedlichen Übersetzungen vergleicht und dann man nicht wirklich aufnimmt, was Gott sagt. Deswegen würde ich die Judith bitten, einfach vorzulesen und dass wir einfach hören, weil der Glaube kommt aus dem Hören. Ne? Genau. Wer es gewohnt ist, mitzulesen, der kann natürlich mitlesen, aber ich empfehle zu hören. Genau. 24, 35 bis 25, 13. Das ist ein relativ langer Abschnitt.
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihm die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
Ich finde es so schön. Du warst, oder bist katholisch, ne? Was sagt der Priester immer, nachdem er Gottes Wort vorgelesen hat? Wort des lebendigen Gottes. Und die Gemeinde antwortet: Gelobt sei Christus. Halleluja, ich liebe das. Ich mag das gern. Das ist richtig schön. Das ist Gottes Wort und es ist ziemlich aufstörend. Ich verspreche euch, es wird sehr zu Herzen und ich werde jetzt keine Endzeit-Gerichtsbotschaft, die habe ich heute noch nicht für euch. Aber wenn wir nicht das Ganze sehen, dann werden wir sein Herz nie verstehen. Wenn wir nicht die Dringlichkeit sehen, dann werden wir nie die Leidenschaft in seinem Herzen sehen. Und wenn wir seine Leidenschaft nicht sehen, dann werden wir nie verstehen, warum er handelt, wie er handelt. Und der erste Vers, der wichtig ist, ist 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen oder werden nicht vergehen. Und niemand weiß Tag oder Stunde, wann Jesus wiederkommt. Wir leben selten in dem Bewusstsein, dass alles und Christen über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, haben ihr ganzes Leben danach auch nach einer einzigen Sache ausgerichtet, dass Jesus wiederkommt. Dass er wiederkommt. Und wir haben darüber ja schon mal gesprochen, aber also ich für meinen Teil, ich kann das nicht oft genug hören. Und er sagt hier, und das ist was sehr, sehr Verstörendes für mich oder was sehr Herausforderndes, aber wie in den Tagen Noahs, wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wenn wir diesen Satz nehmen und uns überlegen, was er wirklich bedeutet, dann sollten wir lebendig genug sein, dass uns das schockt. Er sagt, wie in den Tagen Noahs, so wird es sein, wenn der Sohn kommt. Wie waren denn die Tage Noahs? Die Menschen hatten keine Ahnung. Es war ein einzig Gerechter da und es war Noah. Und Gott hat ihm gesagt, baue eine Arche zu einer Zeit, wo noch niemals ein Tropfen Regen vom Himmel gefallen ist. Noch niemals. Es gab noch immer Dunst auf der Erde, es gab keinen Regen. Die wussten gar nicht, was ein Schiff ist. Es gab das alles nicht. In der Wüste sollte er ein Schiff bauen. Die haben ihn für verrückt gehalten, sie haben ihn verspottet. Genauso, wie sie uns verspotten werden, wenn sie sagen, es wird das Gericht Gottes kommen und wenn du dein Leben nicht in Ordnung bringst und in Versöhnung kommst mit Gott, dann werden sie dich verspotten, hundertprozentig, genauso wie Noah in der Arche. Dann gehen 8 Seelen in eine Arche und Gott vernichtet schätzungsweise, ich weiß nicht, wie viele Menschen da gelebt haben, genug, vernichtet alle. Und Jesus sagt hier, dass wie in den Tagen Noahs, wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wir singen so ein Lied in der Gemeinde, wo gesagt wird, wenn du kommst, tanzen, lachen, Jubelschrei. Meine Bibel spricht davon nicht. Meine Bibel spricht davon, dass es, wer kann den Tag des Herrn ertragen? Nicht für uns, wenn wir Frieden mit Gott haben, weil für uns wird es ein Tag der größten Freude sein. Aber meine Frage ist, oder was ich mir wünsche für mein Herz, und wo ich eine echte Not habe, und deswegen ist das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, erstmal für mich, aber ich kann ja nur mit euch teilen, was ich selber habe und wo ich selber stehe. Ich glaube, das ist auch das Authentischste. Mhm. Ich merke, habe ich dieses Herz, das ihn erwartet und ersehnt von ganzem Herzen, und lebe ich so, als würde ich in den Tagen Noahs leben. Noah hat 100 Jahre gebraucht, um die Arche zu bauen. Dann lebe ich so, wie wenn ich diese Verheißung hätte. Jesus kommt und es wird zu Ende sein. Diese Welt wird unter Gericht fallen und ja, es wird eine einzige Arche geben und es ist er selber. Weil er sagt, nur in ihm ist Rettung, in ihm ist Erlösung, in ihm ist Frieden mit Gott, in ihm ist Heilung, in ihm ist Frieden mit ihm. Und deswegen sagt er, bleibt in mir. Und es gibt hunderte Bilder in der Bibel für das. Es gibt, es fängt an auch beim, na, schon früher, aber eins, das ähnlich ist wie die Arche, ist aus, der Auszug aus Ägypten. Ne? Das Blut von den Böcken an den Türpfosten und jeder, der drinnen ist, an dem geht der Todesengel vorbei, aber sie durften nicht aus dem Haus rausgehen. Und deswegen sagt er, bleibt in mir. Und wie bleiben wir in ihm, indem wir seine Gebote halten? Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ob wir in diesem Bewusstsein leben, dass diese Tage, die sein werden wie die Tage Noahs, dass wir darauf zugehen. Und ob wir vorbereitet sind darauf, das ist die Frage. Und ja, das ist töricht für die Welt und das ist verspottet. Und selbst in unseren Kreisen oder in christlichen Kreisen habe ich festgestellt, ist es ein verneintes Thema und es werden Witze darüber gemacht. Jesus warnt hier davor. Und er sagt ganz klar, dass die Zeit sein wird wie die Tage Noahs. Und es ist der Horror halt. Weil Gott hat, Es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hat. Das ist, was da war. Ich verspreche euch, dass ich, dass Gottes liebevolles Herz noch offenbar wird. Aber wenn wir uns nicht der Realität stellen, dann wird Gottes Liebe immer weit weg entfernt und schal sein. Seine Sonne leuchtet in der Dunkelheit, nicht im künstlichen Licht. So, das ist wichtig. Und niemand weiß Tag oder die Stunde. Und er sagt, nach diesen Dingen oder dann wird das Reich Gottes vergleichbar sein mit. Das war die Vorgeschichte. Er hat mir aufs Herz gegeben, euch zu erzählen von den 10 Jungfrauen. Aber wie kann ich von den 10 Jungfrauen reden, wenn die Geschichte angeht mit, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie? Dann wird es wann? Wenn es auf diese Tage zugeht, von denen wir gelesen haben. Und er sagt uns hier ganz oft, wacht. Und wenn es darauf zugeht, und dann sagt er, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihrer Lampen. Interessant finde ich, dass es 10 Jungfrauen sind. Und alle haben Lampen. Und alle gehen sie dem Bräutigam entgegen. Da ist kein Unterschied zwischen ihnen erstmal, rein äußerlich. Es sind 10 Jungfrauen. Es sind nicht 5 Prostituierte und 5 Jungfrauen, oder? Es sind 10 Jungfrauen und alle 10 haben Lampen. Und alle 10 gehen auf den Bräutigam entgegen, oder? Das ist das, was zumindest dasteht. Aber 5 von ihnen waren dumm oder töricht. Man könnte sagen, vielleicht ein bisschen nicht so hart, wir müssen ja politisch korrekt sein, kurzsichtig oder wie sagen wir da, schnelllebig, nicht weitsichtig. Und die anderen, die waren klug. Die einen nahmen Öl mit und die anderen nicht. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist was, was mich sehr ermutigt. Auch die Klugen sind eingeschlafen. Also, es sind 10 Jungfrauen. Alle waren Jungfrauen. Warum benutzt Jesus das Bild? Weil erstmal, dass wir die Geschichte verstehen. Jesus benutzt dieses Bild. Es geht um eine Hochzeit. Es geht um was Urmenschliches. Es geht um 10 Frauen, die sich reingehalten haben, die auf etwas zugehen, die sich freuen, die etwas entgegenfiebern, die wachen, ne? Und warten, bis der Bräutigam sie abholt. Ich könnte jetzt in die jüdische Tradition reingehen, wie es mit den Hochzeitsriten da ist und so weiter, aber das würde uns vom Thema wegführen, auch wenn es interessant ist. Aber sie haben gewartet. Der Bräutigam, als wenn die Verlobung vollzogen ist und es klar ist, da geht der Bräutigam und er bereitet eine Stätte für sich und seine Braut vor. Und er sagt, ich komme wieder und ich werde dich holen. Was für ein wunderschönes Bild, als hoffnungsloser Romantiker, mir geht das Herz auf, es tut mir leid. Ich finde es so schön. Und er sagt, ich werde dich holen kommen. Und die Braut freut sich und sie lässt eine Lampe brennen im Fenster für den Bräutigam, dass er weiß, ich warte auf dich. Ich warte auf dich und ich erwarte dich. Ich kann es nicht erwarten, bis du mich zu dir nimmst, an die Stätte, die du uns bereitet hast. Das ist wunderschön. Wundervoll halt. Also ich finde es ganz toll. Und es sind 10 und es sind alle 10 sind Jungfrauen und alle 10 haben auch die Lampe. Ne? Lasst euer Licht leuchten vor der Welt. Und alle 10, von wegen hier, die Bibel ist so gut, ne? weil sie das, auf was es ankommt, nie auf Leistung reduziert, niemals. Niemals auf unsere Disziplin oder unsere Leistung. Das, was die Klugen klug gemacht hat und die Törichten dumm gemacht hat, war nicht ihre Fähigkeit, wach zu bleiben. und nicht einzuschlafen und nicht einfach zu sagen, oh ja, das lässt auf sich warten und dann werden sie schläfrig. Sie waren nicht ein Superheld, es muss was anderes sein. Das Öl war der Unterschied. Und ja, ja, ich weiß schon, der Öl ist immer das Heilige Geist, wir wissen, das ist ja freikirchlicher Bereich und dann läuft sofort die Theologie ab im Kopf. Also. Aber es ist so weit weg vom Herzen. Ja, ja, der Heilige Geist, alles gut. Also. Aber bitte, ne? Der Heilige Geist ist, ohne ihn kann ich nicht mal aufstehen. Aber es geht um was anderes und er lässt uns hier auch wissen. Aber erstmal geht es darum, was sagt uns Gottes Wort. Luther hat es gesagt halt. Es geht nicht um den Buchstaben, es geht darum, was sagt das Wort über Gottes Herz. Das ist es, um was es geht. Was sagt das Wort über Gottes Herz und was sagt es über ihn selber aus? Weil was ist das ewige Leben? Alles über ihn zu wissen? Nee, Gott zu kennen. Das ist das ewige Leben. Und was sagt es hier über ihn aus? Und wir machen das noch zu. Jesus hat ein Herz wie einen Bräutigam. Und er sagt zu seinen Jüngern, als er auferstanden ist und zum Himmel fährt, sagt er zu seinen Jüngern, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Und ja, er schickt uns den Heiligen Geist. Aber ich gehe hin, wozu? Um euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen. Und es ist das jüdische Bild von der Hochzeit. Es ist genau das, was es ist. Ihr habt mich mir anvertraut und ich habe mich selbst gegeben für euch. Und jetzt gehe ich hin, euch eine Stätte zu bereiten, wartet hier und ich komme euch holen. Jesus hat ein Herz wie ein Bräutigam und wir sind seine Braut. Wir haben wenig von dieser Lampe. Und wir haben sind wenig jungfräulich, in Anführungszeichen. Aber er sieht uns so. Und wir sind uns nicht bewusst, wie sehr ist sein Herz. Ich persönlich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch und ich habe sehr starke Emotionen. Und ich mag das auch. Ich habe da nichts dagegen. Gott hat mich so gemacht und ich liebe das. Und ich merke, wenn ich mich in dieses Herz hineinversetze, dann merke ich, wie leidenschaftlich muss Gott sein. Wie leidenschaftlich muss Jesus sein, der gegangen ist und der seine Braut sieht, die er erkauft hat. Und er sagt, und wie unwiderstehlich muss es für ihn sein, wenn er seine Braut sieht. Und das ist der Max und der Reinhold und die Ladi und ich habe dich ausgelassen. Und die Jessie. Und wie unwiderstehlich muss es für ihn sein, wenn er eine Braut sieht, die ihre Lampe ins Fenster gestellt hat und ein Herz hat und sagt, ich kann es nicht erwarten, bis du kommst und mich holst. Wie unwiderstehlich muss es sein? Und wie schmerzhaft muss es auf der anderen Seite sein, wenn eine Braut sieht, die vergessen hat, um was es eigentlich geht? Wenn ich mir vorstelle, ich würde mich mit einer Frau verloben und sagen, okay, und jetzt sehen wir uns kurz nicht oder eine Zeit lang nicht und so und ich und so weiter und das wäre der jüdische Brauch, sagen wir. Und ich würde zufällig mitbekommen oder so oder das sehen irgendwie und die würde einfach so vor sich hinleben und irgendwie, das ist gar nicht auf dem Schirm. Das würde mein Herz brechen. Und ich glaube, ich würde mir das nochmal überlegen. Ganz ehrlich. Weil ich einfach ein emotionaler Mensch bin und da wenig pragmatisch. Gott sei Dank bin ich nicht Jesus. Ja. Da hat die Welt Glück. Ja. Aber wir arbeiten dran. Versteht ihr das? Und wie jetzt der Unterschied aber ist, aber sie haben doch alle gewartet und das Einschlafen kann nicht sein. Ja, das stimmt. Aber auf was es hier ankommt, mit dem Öl, und es entscheidet tatsächlich, und das ist das, was ich rausstellen möchte, und das ist vielleicht ein bisschen shocking für den einen oder anderen von uns, für mich übrigens auch, dass Jesus hier ganz klar sagt, dass eine Jungfrau zu sein, eine Lampe zu haben und prinzipiell ihm entgegenzugehen, eingeschlafen oder nicht, alle 10 sind eingeschlafen, das wird mich nicht in die Hochzeit bringen. Sondern es kann sein, dass mir die Tür vor der Nase zugeht. Das ist das, was hier steht. Das ist nicht meine Idee. 5 davon sind draußen. Und wenn wir den Kontext lesen, und deswegen habe ich ihn lesen lassen, steht hier da. Du kannst einen Dienst, sorry Mann, jetzt musst du herhalten, wir haben vorhin über deinen Dienst gesprochen, du kannst einen Dienst im Haus Gottes haben, den kannst du haben, und es steht hier, wenn der aber anfängt, die Mitknechte zu schlagen und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, dem er es nicht erwartet, und eine Stunde, der er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden, warum? Weil sein Herz geteilt ist. Und ihm seinen Teil festsetzen, wo? Bei den Heuchlern. Oder zwei Frauen werden Mühlen, die eine wird genommen werden, die eine nicht. Das ist der Punkt. Geht es jetzt um Glaubensleistung? Nein, und Jesus lässt uns das ganz klar wissen, dass es nicht um Glaubensleistung geht. Warum? Weil alle 10 sind eingeschlafen. Also was ist der Punkt? Um was geht's? Ja, aber das ist ziemlich schwammig. Das wäre ziemlich, ja, ist mein Herz jetzt gut genug oder nicht? Und dann wieder Paralyse durch Analyse, also Lähmung durch Selbstanalyse. Sondern um was geht's? Und hier, Jesus lässt uns das wissen. Als sie aber hingingen zu kaufen, überspringen Punkt, weil der wichtig ist. Und da kommen wir nachher drauf. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, und sprach, wahrlich, ich, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch. Was sagt er? Ich kenne euch nicht. Und darum geht's. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht.
Hat die Lampe bei denen nie gebrannt?
Doch. Okay. Es steht da. Und genau das ist der Punkt. Wir leben in Theologien. Wir sagen, ja, das Öl ist der Heilige Geist, und wenn ich wiedergeboren bin, dann brennt meine Lampe, und da muss ich nur schauen, ich muss mich immer mit dem Heiligen Geist. Merkt ihr, wie weit entfernt das von Beziehung ist? Wir leben in Konzepten, in unserem Kopf. Aber Gott ist eine Person. Es gibt eine Schwester, die ich gerne habe, die ermahnt mich da immer und sagt, Jesus ist eine Person, Sebastian. Genau, wenn die Theologie mit mir durchgeht und ich mir über zu hohe Sachen Gedanken mache, dann gibt es jemanden, der mich ermahnt, preis dem Herrn, dafür haben wir Geschwister. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und alle Lampen haben gebrannt, aber das Öl ging aus. Und ich will das erklären, natürlich. Es steht alles da. Wir müssen nur anfangen, kurzer Seitenlass zum Wort Gottes, wir müssen anfangen, nicht drüber zu lesen und alles in unsere vorgefertigten Theologien hineinzupfroppen, sondern wir müssen anfangen, das Wort Gottes zu lesen und es mal wirken lassen. Ein Vers. Dann würde man auch nicht hinüberlesen, dann wird es mit dem Reich der Himmel, wann? Dann. Und dann blätter ich zu. Versteht ihr? Fang dann zu lesen. Das ist wichtig. Okay, und später aber kommen die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann sagt er, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich kenne euch nicht. Und das ist, von was das Öl spricht. Das Öl spricht davon, ihn zu kennen. Und ich meine wirklich zu kennen, weil er ist eine Person, deswegen kann ich ihn kennen. Ich kann seine Stimme klar hören. Ich weiß, wer er ist. Nicht theoretisch aus meiner Bibel, sondern ich kenne ihn wirklich. Und wenn euch das unruhig macht, das ist gut, das ist sehr gut, es muss sein. Weil wir können uns nicht leisten, wenn Jesus sagt, dass er wiederkommt und dass er nicht nur kommen wird, um uns zu holen, sondern auch, dass es sein wird wie bei den Tagen von Noah. Und das heißt eine Sintflut, ne? Und es steht im Hebräerbrief, deswegen schwor ich in meinem Zorn, noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel erschüttern. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Es wird nichts stehen bleiben. Es wird Feuer geben auf Erde und es wird nichts stehen bleiben. Gar nichts. Es wird nichts stehen bleiben. Keine Ungerechtigkeit. Keine Sünde. Kein Nichts. Es wird alles verbrennen. Alles. Jetzt, die Frage ist, wir können uns nicht leisten, darüber hinwegzugehen. Ich muss Gewissheit haben, ob ich ihn wirklich kenne. Ob ich ihn wirklich kenne. Und wenn ich darüber Unsicherheit habe und ich spreche zu mir, dann muss ich Das muss die Hauptpriorität sein. Es ist nicht so wichtig. Die Welt versucht uns abzulenken. Es ist der Pharao, der sagt, ich will ihnen mehr Arbeit geben, damit sie ihren Gott vergessen und nicht mehr an ihn denken. Es ist die Methode dieser Welt. Es ist die Methode deines Fleisches. Es ist die Methode deiner unerneuerten Natur. Ja, aber ich muss ja auch. Nee, du musst überhaupt nicht. Du musst nicht. Das Einzige, was du musst, ist, du musst sicherstellen, dass du ihn kennst. Und wenn du ihn nicht, wenn du darüber, wenn irgendwas ist, dann ist Lebensgefahr. Dann ist Lebensgefahr. Das ist Lebensgefahr. Es ist, Gott ist treu. Er ist absolut treu. Es gibt nichts Untreues an ihm. Und er ist mehr gütig, als wir jemals verstehen können. Aber das Wort sagt mir klar, dass der Unterschied zwischen den zwei Törichten ist, ihn zu kennen. Wie offenbart sich, dass die einen zu wenig Öl haben und die anderen nicht? In dem Moment, um Mitternacht aber, entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam. Alle waren eingeschlafen. Alle 10, auch die Klugen. Und dann entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, er kommt. In dem Moment, und jetzt haben wir jetzt keine Zeit, in die Offenbarungen einzusteigen, in dem Moment, wo die Welt und das Weltgeschehen erneut erschüttert werden wird, und wir werden das alle erleben, dann werden alle Fundamente unseres bisherigen Lebens erschüttert werden. Und wir werden wissen, weil wir wiedergeboren sind, dass das das Ende sein wird und dass Jesus jetzt ganz bald wiederkommen wird und wir es erleben werden. Aber wenn wir festgekettet sind an der Welt, wenn wir ihn nicht wirklich kennen, dann in Zeiten, wenn alles erschüttert wird, da ist es zu spät, um das Öl kaufen zu gehen. Weil deine Seele wird so in Verwirrung sein, deine Seele wird so in Panik sein, dass du den Anker nicht mehr findest. Und dann wirst du vielleicht zu Leuten gehen und sagen, hey, aber du kennst doch den Herrn, kannst du irgendwie mich sehen? Es tut mir leid halt, ich muss selber schauen. Dann reicht es nicht für dich, reicht nicht für mich. Mhm. Versteht ihr auf einmal die Geschichte? Das ist ganz real, was hier steht. Und wir gehen genau auf diese Zeit zu. Mich schockiert es, weil ich über den Zustand meines eigenen Herzens und meiner eigenen Seele mittlerweile schockiert bin. Da gab es Zeiten, da war es anders. Weil ich mich habe genauso einfangen lassen von der Betäubung dieser Welt. Das Problem ist nicht einzuschlafen, weil alle 10 sind eingeschlafen. Aber wenn der Weckruf kommt, kenne ich ihn dann? Kenne ich ihn dann? Und wenn ich ihn nicht kenne, dann habe ich ein Problem. Ein Problem, das vielleicht dann nicht mehr zu lösen ist. Egal, ob du eine Lampe hast oder nicht. Und jetzt der schockierende Teil vorbei. Und dann kam der Bräutigam. Was für ein schönes Bild ist es, dass Jesus sagt, er bereitet eine Stätte und er kommt wieder. Wie wunderschön ist das, zu wissen, beide Seiten, ich habe so drüber nachgedacht, als er mir das aufs Herz gelegt hat, er hat nur die Geschichte gesagt und ich wusste dann, in welche Richtung es geht. Und dann habe ich nachgedacht und hingespürt. Und ich habe mir das Herz von so einer Braut vorgestellt. Es war schwierig, mich als Mann da rein zu versetzen. Aber irgendwie, ich habe es versucht, auf jeden Fall. Und der Bräutigam ging schon leichter. Und dann habe ich mich so reinversetzt. Und beides, es war atemberaubend. Ich dachte mir so, okay, was für ein starkes Bild. Was für ein unglaublich mächtiges Bild. Von Einzigartigkeit, von Erwählung, von Ausschließlichkeit, von Hingabe, von Zuneigung, von Vertrautheit auch. Also es ist ja auch Vertrautheit. Es ist eine immense Vertrautheit, die da mitkommt. Er macht ein Hochzeitsfest und dann gehen die rein und die Tür wird geschlossen und es ist eine abgeschlossene Gesellschaft. Es ist was nicht irgendwie, es ist keine Beachparty. Es ist was sehr Vertrautes. Jesus wird heiraten. Und ganz ehrlich, er hat A, Geschmack und B, wirklich. Und erstens hat er Geschmack und zweitens, ich lese da drin was von seiner Emotionalität, von seinem Herzen. Und es geht nicht darum, dass wir da festhängen oder dort festhängen oder irgendwo, sondern es geht darum, haben wir dieses erwartungsvolle Herz ihm gegenüber, dass er kommt und dass alles darauf hinausläuft? Oder haben wir unsere Lampe brennend im Fenster stehen und sagen, Herr, ich erwarte dich. Und wenn nicht, dann können wir so schnell es möglich ist noch dafür sorgen, dass wir ihn sehen. Und ganz ehrlich, wenn wir ihn sehen, wie er ist, wir werden ihn erwarten. Die Frage ist nur, mit was wir uns beschäftigen. Und dann stellen wir sicher, dass wir genug Öl haben, dass wir ihn wirklich kennen, dass wenn die Zeit kommt, dass wir in der Arche sind. Und das ist wichtig. Und mir ist es deswegen wichtig, weil da geht es um mehr als um ein bisschen mehr Leidenschaft für Jesus. Da geht es um Leben und Tod, ganz ehrlich. Das wird nicht gepredigt und man könnte mir irgendwas vorwerfen. Und es ist sicher nicht populär, was ich sage. Aber wir gehen an der Realität vorbei, wenn wir das nicht klar sehen. Und dann Jesus sein leidenschaftliches Herz zu sehen. Ich meine, ich kann ihn verstehen, ganz ehrlich. Ich kann ihn total verstehen. Ich kann ihn verstehen. Ich würde keine Braut wollen oder keine Leute auf meiner Hochzeit wollen, die ja, die es nett finden, meinen Wein zu trinken, die es nett finden, mein Essen zu essen, die es nett finden, irgendwie meine Frau irgendwie begehrlich anzuschauen halt, die es, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen ein schwarzes Bild, die es irgendwie nett finden, irgendwie eine gute Zeit zu haben irgendwie und sich irgendwie in dem Licht zu sonnen, aber die mich gar nicht kennen und die eigentlich mit mir nichts zu tun haben. Ich würde so jemanden nicht auf meiner Hochzeit haben wollen, will ich nicht haben. Ganz ehrlich, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Der erste schönste Tag und dann werden die Tage immer schöner, preisen werden immer tiefer. Aber es ist ein sehr intimer Tag. Versteht ihr, was ich sagen will? Und ich kann sein Herz da drin verstehen. Aber haben wir das verstanden oder haben wir eine Checkbox ausgefüllt? Versteht ihr, was ich sagen will? Es hat was mit Leidenschaft zu tun. Verstehen wir, dass wir dazu berufen sind, als gemeinsam, als Braut ihn zu heiraten? Es geht nicht um Heiligung jetzt und man könnte so viel machen halt. Ich meine, überlegt mal, bei was ist selbst in der westlichen Heirat, um was geht es da eigentlich? Die ganze Zeit halt um irgendwelche Brautkleider, um die Farbe von den, ich habe Freunde, die heiraten alle und Tischdecken, Servettenfarben und es muss alles mit der Iris Augenschattierungsfarbe von der Braut und möglichst noch mit ihrer Mutter zusammenpassen irgendwie. Und ja, versteht ihr? Und dann aber dann muss das Besteck und wenn sich das nicht gut reflektiert, matt und glänzend und ich mache ein bisschen übertreiben. Versteht ihr? Es geht eigentlich um die Frisur von der Braut und das Kleid und die Schuhe und wie sie aussieht. Und warum? Weil es geht darum, dass sie zu ihrem Bräutigam kommt. Ja, um den Bräutigam wird irgendwie nicht so viel Aufsehens gemacht. Das habe ich mich schon öfters mal gefragt, ob das der Stolz und die Selbstverliebtheit von den Frauen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und wisst ihr, warum nicht? Weil dieses ganze Bild hat Gott gegeben. Weil es ein Bild zwischen ihm und ihm ist. Ganz ehrlich, an Jesus ist nichts zu machen halt irgendwie. Der kann anziehen, was er will halt. Der ist immer so schön halt, dass man ihn kaum anschauen kann. Männer, man muss das distanziert betrachten. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Und das ist wichtig, damit wir sein Herz verstehen. Und natürlich könnte man so viel über Heiligung sagen. Aber es geht gar nicht um Heiligung erstmal. Es geht einfach darum, dass ob wir dieses sehnsüchtige Herz haben, ihn zu erwarten. Und ob wir da wirklich sind. Und wenn wir da nicht sind, dann gehen wir eigentlich am Sinn und Zweck vorbei. Wir sind wie eine Braut halt, die lebt wie hin und her halt. Und ich muss mir überlegen halt, mein Bräutigam, ah ja, ja, mein Bräutigam. Stell dir mal vor, wir gehen, ja, ja, na ja, weißt du so, irgendwie, du machst noch einen Scherz darüber in der Gemeinde, weißt du, irgendwie halt so. Du machst noch einen Scherz darüber und sagst dann irgendwie irgendwas halt so, na ja, das wird alles vorbei sein, wenn Jesus wiederkommt. Hallo, über was reden wir? Versteht ihr das? Weil es ist sowas Intimes. Er hat ein Herz und er liebt seine Braut und er will sie heiraten, von ganzem Herzen. Und haben wir das richtige Herz ihm gegenüber? Und ich muss bekennen, für mich nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich bereite mich wenig vor und ich lebe wenig in dem Bewusstsein jeden Tag. Aber das ist, erstens kann das lebensgefährlich sein. Und zweitens geht es am Zweck vorbei. und zu sehen, dass er sich sehnt danach. Wenn ich das, mir das vorstelle, einfach, ich sage einfach, ich meine, ich kann nur von mir schließen. Wenn ich mir vorstelle, also einfach nur im Menschlichen, wenn ich mir das vorstelle, dass es jemand gibt oder gäbe, der sagt, hey, meine Lampe steht im Fenster und ich kann es kaum erwarten, bis du kommst und mich zu dir nimmst. Ganz ehrlich, das ist unwiderstehlich. Ganz ehrlich. Und warum haben wir das als Menschen auch? Weil es ist der Abglanz von seinem Herzen. Warten wir auf ihn. Oder nicht? So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Letzter Vers.